Wie haben Sie das erste Mal Rumänien kennengelernt?
Ich habe Anfang der 90er Jahre, knapp 5 Jahre in New York City gelebt und habe dort bei einem rumänischen Komponisten auf der NYU, New York University, studiert. Der hieß Dino Ghețu und der hat mich 1994 das erste Mal mitgenommen nach Rumänien auf ein Contemporary Music Festival in Constanța. Und dort habe ich dann mit den Bukarester, ich weiß jetzt nicht, ob das die Philharmoniker waren oder das Radiosymphonieorchester, kann ich mich nicht mehr erinnern, als Solist mit diesem Orchester eine Komposition von Dino Ghețu gespielt. Und irgendwie war es dann so, dass ich habe da was gespürt vom ersten Moment an. Ich bin da angekommen in Otopen und irgendwie, ich weiß nicht, es hat irgendwie anders gerochen, es war ziemlich heiß und irgendwie auch die Klänge waren anders und irgendwie hat mich das aber ziemlich gefallen. Und dann sind wir da mit so einem Dacia, mit einem Cello auf dem Dach, mit 4 Leuten irgendwie nachts über die Straße nach Constanța und das war für mich schon ziemlich abenteuerlich damals, aber ich bin einer, der eigentlich immer in seinem Leben das Risiko gesucht hat. Und insofern hat mir es dann auch gefallen, dass es so wild war ein bisschen und das ging dann alles so ein bisschen wild weiter. Und diese Wildheit hat mir dann irgendwie so zugesagt, dass ich dann kurz entschlossen nach dem Festivalkonzert meinen Rückflug sausen habe lassen und dann einfach auf eigene Faust mit dem Bummelzug wieder zurück nach Berlin gefahren bin, quer durch Rumänien und einfach aus dem Zug ausgestiegen, wann ich wollte. Und das hat dann so knapp eine Woche gedauert. Ich bin dann irgendwie in Sigisoara ausgestiegen, dann bin ich in Sibiu ausgestiegen und war da völlig alleine mit mir selbst in diesem Land, mit diesen Menschen, die ich nicht kannte und die mich nicht kannten. Ich kannte wirklich niemanden und habe mich da total wohl gefühlt. Und das hat mich einfach damals, das war Mitte der 90er, also 94, das hat mich irgendwie total begeistert, wie die Leute sich alle um mich gekümmert haben. Also so, irgendwie war ich alleine, aber doch nicht alleine. Und ich habe mich nie... Man hört ja immer so Geschichten oder damals vor allem die Geschichten, ja, muss man aufpassen, überall wird man bestohlen und ausgetrickst und so, aber ich habe genau das Gegenteil erfahren, dass die Leute sehr sensibel und zugewandt waren und sehr großzügig und diese Großzügigkeit, die hat mich so begeistert, dass ich irgendwie dann relativ schnell für mich entschlossen habe, dass ich mal länger hier leben wollte. Und 1997 bin ich dann wirklich mit einer DAAD-Stipendium dann hierher gezogen. Und ja, dann war ich irgendwie, glaube ich, knapp 2 Jahre hier.
Wie waren diese 2 Jahre? Ich habe gelesen, dass Sie sich viel mit der rumänischen Musik auseinandergesetzt haben.
Ja, ja, natürlich. Ich habe ja dann letztendlich Folklore studiert. Und also es war jetzt nicht nur die rumänische Folklore. Ich war in der Zeit auch viel in Bulgarien und ich war auch viel in Polen. Ich habe mich generell einfach für osteuropäische Folklore interessiert. Und ich wollte das einfach lernen. Und das Interessante ist ja, also gerade in Rumänien, dass es hier gar kein richtiges Schlagzeug gibt, das ist das Zambal, ja. Ne? Also es gibt dann natürlich in Moldawien bei den Taraf, gibt es halt von der Militärkapelle den 2 Schlagzeuger, einer, der halt Snare spielt, eine kleine Trommel, eine große Trommel. Und für mich war das halt interessant, dass die Musik irgendwie schon teilweise extrem rhythmisch ist, aber sie hat eben kein konventionelles Schlagzeug. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn es die hier nicht gibt, dann stelle ich mich da halt dazu und spiele mit. Und so war es dann ja. Dann gab es dann für mich dieses Schlüsselerlebnis. Der damalige Besitzer von Lapteria Louis Enake, der hatte so eine Hochzeitskapelle aus Mirscha organisiert und der wollte unbedingt, dass ich mit denen spiele. Und dann waren die da und dann hat er mich vorgestellt, das ist der Maurice, ein Schlagzeuger, und der spielt heute mit euch mit, Punkt. Und dann waren die so erstmal so ein bisschen, ja, kannst du die Musik überhaupt? Und ich so, ja, kann ich. Da habe ich da irgendwie das Hochzeitsset mit denen gespielt und am Anfang war das lustig, weil das waren irgendwie so 8 ältere Herren und so ein bisschen skeptisch mir gegenüber und so ein bisschen distanziert, ne? Ich also auch so als Gadjo sozusagen, ja. Und aber irgendwie habe ich nach dem 2. Stück hat dann der Hauptgeiger sich irgendwann umgedreht und hat mir zugezwinkert und dann hat der Boss, das war so ein ganz dicker alter Mann, der irgendwie die Ansagen gemacht hat und auch gesungen hat manchmal, der hat dann irgendwie sich umgedreht und genickt und da wusste ich, jetzt bin ich da drin in der Kapelle und da ab dem Moment waren wir da super drauf und ich war da plötzlich einfach in der Roma-Kapelle integriert als weißer Avantgarde-Musiker aus Berlin und das ist halt schon eine kuriose Geschichte, aber ich bin sehr froh, dass mein Leben bis zum heutigen Tage voll mit diesen kuriosen Geschichten ist und von diesen kuriosen Geschichten habe ich doch einige in Rumänien erlebt.
Außer dieser ganz netten Zusammenarbeit, hat sie die rumänische Volksmusik irgendwie in ihrer Kreativität beeinflusst?
Ja, natürlich. Also ich denke mal, alles, um was man sich intensiv bemüht, alles, in was man sich tief hineinbegibt, beeinflusst einen nachhaltig. Ich meine, das zeigt ja auch, dass ich jetzt hier immer noch herkomme nach 20 Jahren und irgendwie hier immer noch meine Verbindungen habe und hier viele Freunde habe. Es sind natürlich ganz viele Musiker, dass mich das sehr beeinflusst. Und zugleich, ich bin ja auch Hochschuldozent für Musik, zugleich bringe ich dieses Wissen, was ja auch nicht so viele haben, nicht Rumänen, bringe ich natürlich irgendwie auch in die Hochschule rein. Und es gibt, glaube ich, bei mir keine Klasse, wo es nicht irgendwann mal um Sârba oder Hora oder Doina oder irgendwas geht. Vor allem die Doina mag ich gerne, weil klassische Musiker, die atmen ja immer sehr beim Spielen. Und das ist für mich so ein Beispiel von der Musik, die auch sehr atmet, aber die sehr minimalistisch ist. Es hat so ein Bordun, so ein Drone, sagt man. Und darüber wird sehr filigran, so fast schon orientalisch gesungen. Und das ist sehr schön, mit den Leuten das zu machen. Also gerade so die Harmonik und die Melodik ist für die Leute sehr schön, wenn die das erkunden können, weil viele haben es nur mal gehört, aber wenn die dann wirklich das vermittelt bekommen, wie sowas geht, dann spielen die das dann auch gerne.
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Mircea Tiberian?
Eigentlich durch Zufall. Da gab es, als ich das erste Mal hier war, nein, stimmt nicht, das zweite Mal hier war, mein Konzert auch wieder in der Lapterie, habe ich mit meiner damaligen Berliner Band gespielt und dann kam der Mircea danach und hat gesagt, hey, willst du nicht mal zurückkommen? Irgendwie, ich brauche einen Schlagzeuger und das ist irgendwie, es gefällt mir, wie du spielst. Und besuch uns doch mal über den Sommer. Und das habe ich dann einfach wahrgenommen, ja, habe das wahrgenommen und habe ihn besucht. Und dann haben wir seitdem eigentlich kontinuierlich zusammengearbeitet. Und also wir haben, ich würde sagen, einige hundert Konzerte gemeinsam gespielt. Nicht nur in Rumänien, sondern eigentlich überall in Europa.
Und Sie haben ja auch dieses Projekt gemacht. Es geht um eine Zusammenarbeit zwischen Musikern aus dem Westen und aus dem Osten Europa. Können Sie darüber Näheres erzählen?
Ja, damals war das natürlich noch was Besonderes, weil damals war es noch nicht so leicht, sich zu treffen und sich auszutauschen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass über die Kunst, über die Musik vor allem, schafft man eine Brücke zu bauen, die normalen Menschen nicht so möglich ist. Also normalerweise können das Diplomaten machen, Politiker, Wirtschaftsleute, aber so der Otto Normalverbraucher war damals so schwer, mal schnell hier und da hin zu machen. Aber für uns Musiker, wenn ich dann irgendwie bei, was weiß ich, bei der Botschaft angeklopft habe, ja, und irgendwie gefragt habe, ja, ich habe hier mal ein paar Musiker, die kommen aus Rumänien, Bulgarien oder sonst woher, und die würden irgendwie gerne in Berlin mal auf einem Festival spielen und dafür müssen wir aber 3 Wochen proben, könnt ihr dann vielleicht irgendwie schauen, dass die ohne Probleme kommen können. Ich garantiere auch, dass die wieder zurückgehen. Da habe ich dann doch relativ schnell erfahren, dass die Menschen das fördern wollen. Obwohl es damals noch nicht so einfach war, fanden die es einfach gut, dass was passiert. Und ich glaube, dass wir damals vielleicht auch so eine Art von Pioniere waren. Also dass wir, und das ist eigentlich oft bei Künstlern so, dass Künstler Pioniere sind, dass die zuerst etwas praktizieren, was dann später normal wird. Weil wir dadurch, dass wir ja anführungszeichen niemanden schaden mit dem, was wir tun, wir sind auch keine Gefahr, ja, und wir machen einfach Musik. Und Musik ist irgendwie da, die Leute glücklich zu machen, unter anderem. Und sowas wird gerne gefördert und dann machen die Beamten oft gerne auch mal, drücken die mal 1 oder 2 Augen zu, um Sachen möglich zu machen, die normalerweise nicht möglich sind. Und damals, also bevor Rumänien in die EU kam, haben wir das die ganze Zeit gemacht, dass wir es geschafft haben, dass Sachen möglich wurden für die Musik, weil gewisse Individuen im Beamtenkontext das wollten, dass wir zusammenkommen.
Und
so war das.
Die Zusammenarbeit dauert noch immer. Jetzt, diesen Abend wurde die CD Dance Around the Dragon Tree lanciert. Wie haben Sie diesen Titel gewählt?
Naja, da gab es ja diese Geschichte letztes Jahr, als wir die CD hier aufgenommen haben und das war ja eigentlich unseres 20-jähriges Jubiläum und am Tag vorher ist ein uralter, 150 Jahre alter Baum im Garten von Green Hours hier, von seinem Jazzclub, der so eine Terrasse hat, ist einfach plötzlich aus dem Nichts umgekippt und das hat uns beide irgendwie sehr berührt, auch so ein bisschen schockiert und weil wir sind jetzt 20 Jahre, arbeiten wir zusammen und alte Bäume sind eigentlich sehr standfest und dann kippt da plötzlich ein Baum um und das hat uns irgendwie sehr aufmerksam gemacht. Und dann haben wir irgendwie so drüber angefangen, über Bäume zu reflektieren, was überhaupt auch ein Baum symbolisch ist, ja. Und haben gemerkt, wie wichtig das für uns als Musiker und generell, glaube ich, auch für die Menschen ist, dass Bäume eben nicht umfallen, ja. Und irgendwie diesen Baum ein Denkmal zu setzen als Symbol, haben wir dann gesagt, wir müssen unsere CD irgendwas mit Bäumen machen. Und da kam dann halt ich auf diese Idee, auf diesen Dragon Tree, also den Drachenbaum, ja, den Dragonier, den der Alexander von Humboldt beschrieben hat, den der auf Madeira gefunden hat, was halt so ein urtümlich ausschauendes Ungetüm ist, riesengroßer Baum. Ja. Und haben wir gedacht, wir widmen unsere CD diesem Baum, weil dieser Baum steht für Leben und wir sind die beiden, die ums Leben rumtanzen. Das Leben ist aber ein Drachen. Dieser Drachen ist auch ein Symbol natürlich. Ein Drachen ist auch was Gefährliches. Also das Leben ist halt auch gefährlich und das Leben kann in jedem Moment umfallen, auch wenn es ganz massiv und alt ist. Und deswegen Carpe Diem, und wenn man Glück hat, kann man noch ein paar Runden drumherum tanzen. Und das ist letztendlich das, was hinter diesem Titel steht.
Werden wir Sie demnächst wieder in Rumänien begrüßen können?
Ja, ich bin ja immer wieder hier, also nicht mehr so oft. Also im Schnitt ein-, zweimal im Jahr, aber das wird sich auch schon so weiterhalten, denke ich mal.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.